Heute habe ich ein Thema gekriegt vom Herrn und ich war völlig fassungslos. Aber ich dachte, Herr, das kannst du nicht mit mir machen. Das geht nicht. Und habe versucht, der Sache aus dem Weg zu gehen, aber es führte kein Weg dran vorbei. Der Herr gab mir nichts anderes. Und ja, ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen und dann wisst ihr sofort, worum es geht. Nämlich aus Josua, Kapitel 5, Vers 9. Das gelobte Land, ja, da bist du schon ganz knapp dran. Josua, Kapitel 5, Vers 9, und hier steht Folgendes, wenn ich es jetzt gleich mal finde. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort Gilgal bis zum heutigen Tag. Und Gilgal bedeutet Abwälzung. Und so meine Predigt heute lautet Gilgal. Gott will, dass ich über Gilgal rede. Und sagt, ja, das kannst du mir nicht antun. Es geht jetzt so viel schnell. Und ich werde heute über Gilgal reden, über das verheißene Land. Und nächstes Mal wahrscheinlich auch noch einmal und dann schließen wir das Thema ab. Ja, also heute noch und nächstes Mal und dann ist wahrscheinlich Schluss. Heute habe ich die Schande Ägyptens, ja, von euch abgewälzt. Ägypten steht ja für die Welt. Amen. Das wissen wir. Ich glaube, da muss ich nichts mehr drüber sagen. Und Israel sollte aus Ägypten ausziehen. Und sollte nach Kanaan kommen, ins verheißene Land. Aber Israel hat sich entschieden, wir laufen in der Wüste 40 Jahre im Kreis. Und diese 40 Jahre im Kreis hatten zwei Funktionen. Einmal eine erzieherische Maßnahme. Weil Gott sagte, geh nach Kanaan und sie sagen, nein, Angst, große Angst, Todesfurcht, ich will nicht. Es ist schön, es ist alles so, wie der Herr sagt, aber wenn wir da reingehen, das ist nicht gut für uns. Hat der Herr gesagt, okay, 40 Jahre, er hat ihnen das nicht vorher gesagt, wie viel, aber er hat ihnen gesagt, die ganze Generation über 20 Jahren wird sterben. Und die nächste Generation, die danach kommt, die wird in das Land kommen. Und so ist es auch passiert und sie sind 40 Jahre im Kreis gelaufen, das war eine erzieherische Maßnahme. Aber es hatte auch noch einen anderen Punkt. Die nächste Generation, die nachkam, kannte die Sklaverei in Ägypten nicht. Die erste Generation war gefangen in der Sklaverei, obwohl sie eigentlich frei waren. Sie waren ja draußen aus Ägypten. Das ägyptische Heer war vernichtet, der Pharao war gestorben. Sie waren frei. Das Rote Meer hinter ihnen war zu. Sie waren frei, aber in ihrem Herzen haben sie die Sklaverei in Ägypten immer noch mit sich getragen. Sie fühlten sich immer noch als Sklaven, sie handelten wie Sklaven, ja, und da musste Gott eingreifen. Es brauchte eine neue Generation, die frei war von dieser Sklaverei in ihrem Herzen. Und da hat Gott das größte Problem, und das habe ich ja schon oft gesagt, dass Gott uns körperlich heilt. Dass Gott Zeichen und Wunder unter uns tut. Ja, und Tote auferweckt, ist überhaupt kein Problem. Das macht in einer Sekunde. Aber dass er unseren Charakter verändert, unser ganzes Leben dran. Ich wollte schon sagen, sein ganzes Leben. Aber unser ganzes Leben sind wir dran, unseren Charakter zu verändern. Ja? Da hat Gott die meiste Arbeit. Uns körperlich zu heilen ist für ihn kein Problem. Ja. Aber er muss die Sklaverei Ägyptens aus uns rausbringen. Die Sklaverei der Sünde, die Sklaverei der Welt, die Sklaverei der Finsternis. Muss er aus uns rausbringen. Da hat er Arbeit. Und solange das nicht geschehen ist, gibt es keinen Einzug nach Kanaan. Wir kommen nicht nach Kanaan, wenn wir uns immer noch als Sklaven sehen. Ja, wenn wir uns immer noch als Gefangene dieser Welt betrachten. Wenn wir immer noch uns als Sklaven der Sünde und der Finsternis sehen. Und Angst vor einem Pharao haben, ich sage es mal vor Satan, der uns knechten kann, der uns unterjochen kann, der uns wieder einfangen kann, ja, und wir zittern ständig vor ihm. Kommen wir nicht nach Kanaan. Ja? Es braucht ein neues Herz, es braucht eine neue Gesinnung und niemals sollte Gottes Volk in der Wüste um den Berg Gottes laufen und Gottesdienst in der Wüste feiern. Immer wieder das Heiligtum aufbauen, abbauen, weitertragen. Immer wieder Kämpfe mit irgendwelchen Stämmen, die in der Wüste wohnen. Ja, das war niemals Gottes Plan. Ja, auch in deinem Leben nicht. Dass du immer mit denselben Problemen zu tun hast. 5 Jahre lang, 10 Jahre lang, 15 Jahre lang, immer dasselbe Problem. Dann stimmt etwas nicht. Wir können nicht hergehen und sagen, der Pharao ist schuld. Weil der Pharao hat keine Macht über uns. Ja, wir sind raus aus Ägypten. Satan kann uns nicht mehr kaputt machen. Ja, wir müssen da raus und nach Gilgal gehen. Und ich möchte mit euch einen Text aus Jesaja anschauen. Und den finde ich so interessant, ja, was da steht. Jesaja 56. Ich weiß nicht, ob du das jemals gelesen hast. Jesaja 56, Vers 3 lese ich zuerst mal. Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene oder Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Hier sind zwei Leute. Zwei Gruppen von Personen werden hier genannt. Einmal der Sohn der Fremde, das ist der Heide. Das sind wir. Das ist der Heide, der sich dem Volk Gottes anschließen will, aber er sagt, naja, der Herr wird das nicht zulassen. Er wird dagegen sein. Und das zweite ist der Verschnittene, der Eunuch. Dem war es verboten, auch wenn er Jude ist, war er vom Gottesdienst ausgeschlossen. Auch wenn er Jude war, durfte er den Tempelbezirk nicht betreten und war auch vom Priesterdienst ausgeschlossen. Und so haben wir hier zwei Gruppen von Leuten, die eigentlich nicht in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Nämlich die Eunuchen und die Heiden. Sie dürfen nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Aber Gott macht einen Weg frei. Ja? Gott macht einen Weg für beide Gruppen, dass sie in seine Wege kommen. Ja. Weil der eine, der Heide sagt, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der andere sagt, siehe, ich bin ein dürrer Baum, mein Leben bringt keine Frucht. Und jetzt möchte ich zwei Begebenheiten zitieren, wo Gott eingreift. Und die lese ich gar nicht, weil die kennen wir. Und das eine ist mal Petrus bei Cornelius. Petrus war da in dieser Stadt und der Herr zeigt ihm die unreinen Tiere und dann kommt es dahin, dass Gott sagt, was ich rein nenne, nenne du nicht unrein. Und zur gleichen Zeit begegnet ein Engel dem Cornelius, ja, und sagt ihm, du pass mir auf, schicke noch zu Petrus und hol den zu dir. Also macht er das. Ein heidnischer Hauptmann. Und einem Juden war es verboten, das Haus eines Heiden zu betreten. Das machen die nicht. Und so, Gott musste zu Petrus reden, wenn ich etwas rein nenne, sag du nicht, es ist unrein. Also, als die Diener des Cornelius kamen, sagte der Petrus, gut, ich gehe mit euch. Aber ich denke, er hat gezittert. Weil er weiß, er muss dann zurück nach Jerusalem. Und dann gibt's Ärger. Und er musste sich auch in Jerusalem vor den anderen Brüdern in der Gemeinde, das waren ja alles nur Juden zu dem Zeitpunkt, er musste sich verantworten. Wie kannst du es wagen, das Haus eines Heiden zu betreten? Aber Petrus hatte eine klare Berufung von Gott, geh dahin. Und dann passiert etwas, was ich mir so gerne wünsche. Während der Petrus noch predigt, fällt der Heilige Geist. Während Petrus noch predigt. Da war noch gar kein Aufruf zum Gebet. Wer will den Heiligen Geist empfangen? Wer will sich bekehren? Kommt mal nach vorne, ne? Das war noch gar nicht. Er verkündigt ihm noch das Evangelium und da fällt der Heilige Geist und die Heiden, für die Heiden wird die Tür aufgemacht zum ewigen Leben. Halleluja. Und so sehen wir, dass Gott uns Heiden angenommen hat. Und das mussten die dann in Jerusalem auch anerkennen, als der Petrus sagte, was soll ich denn tun? Gott gibt denen denselben Heiligen Geist, den wir zu Pfingsten empfangen haben. Was soll ich denn tun, wenn Gott das macht? Kann man da irgendwas tun? Wenn sie den Heiligen Geist empfangen, dann sind wir doch völlig machtlos, ja? Wenn Gott sie rettet, rettet er sie. Er erbarmt sich, über wen er sich erbarmt. Ich sage ja immer, seine Freunde kann man sich aussuchen. Seine Familie nicht. Ja, Freunde kann ich mir aussuchen. Aber die Familie, in die werde ich hineingeboren. Meine Geschwister sind meine Geschwister, da kann ich machen, was ich will. Ob sie mir gefallen oder nicht, ist ja völlig egal. Meine Eltern sind meine Eltern. Und meine Onkel sind meine Onkels. Egal. Es ist einfach so. Und so war es auch hier. Und darum soll der Heide nicht sagen, der Herr wird mich sicherlich nicht annehmen. Doch, der Herr nimmt uns an. Weil er gibt uns seinen Geist. Und dann kommt der zweite, der Eunuch. Auch da gibt es eine Begebenheit. Wer kennt die? Es gibt einen Eunuchen, der nach Jerusalem kommt. Und ich nehme an, er geht nach Jerusalem, um den Gott Israels anzubeten, auch wenn er nicht in den Tempel darf. Aber es ist der Finanzminister der äthiopischen Königin. Ja? Es war ein Eunuch, ja. Praktisch ein Eunuche, dem es verboten war, den Tempelbezirk zu betreten. Aber wahrscheinlich hat Gott in Äthiopien schon ein großes Volk gehabt. Ja. Und so kam der. Und er war auf der Rückreise. Und da spricht Gott zum Philippus, glaube ich war das, geh dahin und bring dem das Evangelium und der tut das, der bekehrt sich auf der Stelle. Jesaja 53 durchgelesen, ja, hier ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Und der Philippus hat ihn getauft und dann wurde der Philippus entrückt und weg war er. Wow, das ist schon gewaltig. Aber hier sehen wir zwei Gruppen, die wir in Jesaja 56 finden, dass Gott sagt, ich werde die Heiden retten und ich werde die Eunuchen annehmen. Es gibt niemanden mehr, der unrein ist. Jeder kann zu mir kommen. Ja, jeder. Und so hat Gott für beide Gruppen, die unter dem alten Bund keinen Zugang zu Gott hatten, die Tür aufgemacht. Und sagt, der Weg ist frei. Komm zu mir. Ja? Jesus ist für dich gestorben. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Du bist befreit. Und diese Bibelstelle geht noch weiter. Jetzt haben wir mal das durchgenommen, dass hier zwei Gruppen sind, die keinen Zugang zu Gott haben und sagen, ich kann nicht in die Gegenwart Gottes. Und Gott sagt doch, du kannst. Durch Petrus und durch Philippus ist die Tür aufgemacht. Beide Gruppierungen dürfen in das himmlische Heiligtum eintreten. Und jetzt lese ich weiter. Die nächsten vier Verse, und die fasse ich dann zusammen. Und hier steht: Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen, und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. So spricht der Herr, Herr, der die Vertriebenen Israels sammelt, zu ihm, zu seinem Gesammelten, werde ich noch mehr hinzusammeln. Der letzte Vers spricht von Jesus. Zu ihm, zu Jesus, der schon gesammelt hat, werde ich noch mehr hinzutun. Halleluja. Aber jetzt habe ich das mal ein bisschen aufgelistet, weil es steht sehr viel drin in dem, was ich jetzt gelesen habe. Und da, ich habe hier zwei Punkte gemacht. Einmal, was sind Gottes Anforderungen an uns, die wir ja unter dem alten Bund ausgeschlossen waren, dass wir jetzt in den neuen Bund eintreten dürfen und uns Gott nahen dürfen. Und einmal steht, und ich fasse das jetzt für beide Gruppen zusammen, wir sollen uns dem Herrn anschließen. Wir gehören zum Herrn. Wir gehören zu Jesus. Wir sollen den Namen des Herrn lieben. Der Name Jesus ist heilig. Den sollen wir lieben. Und dann werden wir diesen Namen Jesus nicht für irgendwelche Witze gebrauchen und unseren Spaß damit treiben. Ja, und über ihn lachen. Sondern wir lieben den Namen des Herrn. Wir sollen festhalten am Bund Gottes. Ja, und das ruft uns die Bibel auch immer wieder zu. Haltet fest, was ihr habt. Lasst euch das nicht nehmen. Wir sollen Gott dienen. Und wir sollen erwählen, woran Gott gefallen hat. Das heißt, wenn Gott sagt, etwas ist rein, dann ist es auch für uns rein. Und wenn Gott sagt, etwas ist unrein, dann muss es auch für uns unrein sein. Amen.
Amen.
Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Ja. Wenn jemand, der dann in der Gemeinde ist und den Herrn erlebt und dann ins Judentum konvertiert, da sagt die Bibel, der ist raus aus der Gnade. Damit ist er raus aus der Gemeinde. Damit ist fertig. Und damit machen wir uns unbeliebt. Ihr seid nicht in der Liebe, ihr müsst vergeben, ihr müsst alles Mögliche. Ja. Und wir sollen den Sabbat oder die Sabbate bewahren. Beides kommt nämlich vor. Einmal Einzahl, einmal Mehrzahl. Da komme ich dann später noch drauf zurück, über diesen Sabbat. Aber das sind Gottes Anforderungen. Und ich denke, das sind alles Dinge, die ganz normal sind. Dem Herrn anschließen, den Namen des Herrn lieben, festhalten am Bund Gottes, Gott dienen, erwählen, woran Gott gefallen hat, den Sabbat bewahren. Und dann, wenn wir das tun, kommt Gottes Werk. Was tut Gott in uns? Er gibt uns einen Platz im Hause Gottes. Halleluja. Und da gibt's zwei. Einmal ein unsichtbares Haus Gottes, der Tempel Gottes im Geist. Und einmal ein sichtbares Haus Gottes, und das ist die Gemeinde. Ja. Und da drinnen bekommen wir einen Platz. Wir gehören dazu, zur Gemeinschaft der Heiligen, zu einer Festversammlung, wie ich da mal gepredigt habe. Wir sind gekommen zum Berg Zion, zur Stadt Gottes, zur Festversammlung der Heiligen. Da sind wir dabei. Ja, mit Abraham und mit David und mit Mose und mit Noah. Ja. Wir bekommen einen ewigen Namen. Die Bibel sagt, dass wir im Himmel, wenn die Auferstehung passiert ist, bekommen wir einen neuen Namen. Ja, dann heiße ich nicht mehr Franz. Ich weiß nicht, wie ich dann heißen werde. Aber ich bekomme einen neuen Namen. Und dann kommt was Interessantes, was ich hier gefunden habe. Gottes Werk ist, dass er uns zu seinem Berg bringt. Erinnert euch das an was? Gott führte Israel aus Ägypten durch Mose. Und dann kamen sie an den Berg Sinai. Und dann sagte Gott, ich habe euch zu mir gebracht. Und das kommt hier in Jesaja wieder vor. Das ist Gottes Werk. Er bringt uns zu seinem heiligen Berg. Ja? Bevor irgendjemand nach Kanaan rein kann, muss er in die Gegenwart Gottes. Wer nicht bereit ist, am Berg Gottes ihm zu begegnen, wird nicht nach Kanaan reinkommen. Es wird nicht gehen, weil das Herz ist nicht bereit. Die Sklaverei der Sünde und die Sklaverei Ägyptens, die Sklaverei Satans muss aus unserem Herzen raus, und das geht nur in der Gegenwart Gottes. Anders geht das nicht. Und das hat damit zu tun, dass ich bereit bin, Jesus Christus persönlich zu begegnen. Solange ich immer noch sage, Mose, rede du mit Gott, und was Gott dir sagt, sage mir, komme ich nicht nach Kanaan. Es geht nicht. Mein Herz ist nicht bereit. Ich bin nicht bereit, den Jordan zu durchschreiten. Es geht nicht. Weil nach Kanaan, nach Gilgal kommen wir nur im Glauben. Und wenn mein Herz immer noch unter der Knechtschaft sich befindet, komme ich nicht da rein. Ich bin nicht frei. Am Jordan hat Israel versagt, weil sie nicht bereit waren, am Berg Gottes Gott zu begegnen. Wir müssen, wenn Gott uns zu seinem Berg bringt, auf den Berg steigen, so wie Mose, dass seine Herrlichkeit auf unserem Leben ist, dass seine Gebote in unser Herz kommen, dass wir ein neues Herz, eine neue Gesinnung, einen neuen Geist bekommen und die Sklaverei vorbei ist. Und wir uns nicht mehr als Sklaven sehen, als Gebundene, als diejenigen, die ständig unterdrückt werden von den Umständen, von den Menschen und von all diesen Dingen. Wir sind frei. Wir sind Gottes Volk. Und so, unsere Aufgabe ist es, ich will Jesus Christus persönlich begegnen. Ja? Zu viele Christen rennen auf Seminare und auf Konferenzen, um ein Wort vom Herrn zu empfangen. Da kommt ein Prophet, da gehe ich hin, vielleicht hat der Herr ein Wort für mich. Da kommt ein großer Apostel, da gehe ich hin. Vielleicht hat der Autorität, um mich zu befreien. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist befreit. Aber wir müssen bereit sein, jeder von uns, Jesus Christus persönlich zu begegnen, als Person. Wir folgen nicht einem Jesus nach, der weit weg im Himmel ist. Wir haben es mit einem Jesus zu tun, der hier ist, der mitten unter uns ist, der uns sieht, der uns kennt, der genau weiß, was in unserem Leben läuft. Und er will jedem von uns begegnen und er will zu jedem von uns reden. Und er will jeden von uns gebrauchen. Die Werke, die du tun sollst, sind vorbereitet, aber wir suchen immer unsere eigenen Werke. Wir denken uns selber irgendwas aus, suchen im Wort Gottes oder sonst was und dann beten wir dafür, dass der Herr uns segnet bei dem, was wir tun wollen. Das funktioniert nicht. Wir müssen bereit sein, selber in die Gegenwart von Jesus Christus zu gehen. Ihn wirklich als eine Person anzusehen, der wir begegnen können. Und das können wir nur im Glauben. In Römer 10, glaube ich, steht es, jeder, der Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und dann geht es weiter. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Als Israel am Berg Gottes stand und Gott sich offenbarte und mit ihnen reden wollte, da war ihnen klar, Gott will uns töten. Und darum, Mose, übernimm du das und wir verschwinden hier. Und als sie am Jordan standen, sagten sie, Gott will uns töten. Er will, dass wir da rübergehen und will uns töten. Wir bleiben hier. Wer Gott nahe hat, muss glauben, dass er ist. Damit haben wir kein Problem, oder? Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Bist du dir im Klaren, wenn du Jesus suchst? Weil ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich hört, hört den Vater. Alles, was der Vater hat, hat er mir gegeben. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Wenn du Jesus begegnest, weißt du, dass er dir gute Dinge schenkt?
Ja.
Amen. Er will uns nicht töten. Er will uns nicht kaputt machen. Er will uns nicht knechten. Ja? Der Teufel lügt uns an und sagt, ja, wenn du zu Jesus kommst, dann findest du dich in 2 Jahren im hintersten Dschungel von Afrika wieder als Missionar. Wenn du dein Leben auslieferst, dann hast du echt nichts mehr zu lachen. Dann ist es vorbei mit all den Freuden in dieser Welt. Dann geht's dir schlecht, dann bist du nur noch auf den Knien und betest. Wenn du zu Jesus kommst, dann wird er dir Dinge sagen, die du gar nicht hören willst. Er wird Dinge von dir verlangen, die du gar nicht tun willst. Es warten nur ganz harte, schlechte Sachen auf dich. Ja, also lass es bleiben. Kennen wir das? Ich kenne das. Ich kenne das. Gott will uns zu seinem heiligen Berg bringen. Nicht wir tun Gott einen Gefallen, wenn wir uns bekehren. Und dann tun wir ihm nochmal einen Gefallen, dass wir in der Gemeinde mitarbeiten. Und vielleicht tun wir ihm nochmal einen Gefallen, wenn wir bereit sind, irgendwas im Bereich Mission zu tun. Nee. Gott selber hat dein Herz berührt, dass du zu ihm kommst. Gott selber hat es in dein Herz gelegt, dass du etwas von ihm empfängst, dass du ihm dienen willst. Das hat er gemacht. Und du musst bereit sein, wenn du noch Kanaan willst, Jesus Christus als Person wirklich selber zu begegnen und seine Stimme selber zu hören und selber von ihm Wegweisung zu bekommen. Und der Hammer an der ganzen Sache ist der, dass du diesen Weg allein gehen musst. Den Weg auf den Berg Gottes, in die Gegenwart Jesu, musst du alleine gehen. Die Wegweisung für dein Leben musst du von ihm alleine empfangen. Die Werke für dein Leben, die Berufung, den Dienst musst du von ihm alleine empfangen. Da kann dir niemand dabei helfen. Und in dem Moment, wo du sagst, Mose, übernimm du das für mich, kommst du nicht nach Kanaan, kommst du nicht in die Ruhe Gottes. Ja? Du wirst immer im Kreis laufen. Was ist meine Berufung? Was ist mein Dienst? Was will der Herr von mir? Wieso bin ich nicht frei? Wieso passieren mir immer dieselben Dinge? Und wir rennen immer im Kreis. Ja? Kurzfristig haben wir wieder mal ein paar Siege. Ja? Aber im Großen und Ganzen rennen wir immer im Kreis. Wenn es sein muss, Jahrzehnte. Da müssen wir raus. Und das geht nur, ja, wenn Jesus mir begegnen will und ich bereit bin, diese Begegnung mit ihm anzunehmen. Anders geht's nicht. Ja. Kein Mensch kann dich nach Kanaan bringen. Keine Gemeinde kann dich in die Ruhe Gottes bringen. Auch kein Apostel und kein Prophet. Ja. Sie können dich nur zu Jesus bringen. Den Rest musst du alleine gehen. Ja. Zum heiligen Berg. Und dann sagt der Herr, ich will sie erfreuen in meinem Bethaus für alle Nationen. Halleluja. Darum freue ich mich so über Wato. Wir sind ein Bethaus für alle Nationen. Und in dem Moment, wo ich Geschwister aus anderen Nationen ablehne, komme ich nicht nach Kanaan. Weil das Haus Gottes ist ein Bethaus für alle Nationen. Und in dem Moment, wo ich andere Geschwister ablehne, nur weil sie aus anderen Kulturen kommen, eine andere Hautfarbe haben, eine andere Sprache sprechen und was weiß ich, was da ist, nehme ich mich selber aus dem Bethaus raus. Nicht Jesus schmeißt mich raus, nicht die Gemeinde schmeißt mich raus. Ich selber gehe raus. Und wisst ihr, Kain und Abel, beide brachten ein Opfer. Abel, sein Opfer wurde angenommen. Kain, sein Opfer wurde abgelehnt. Woher wussten die das? Es steht nicht in der Bibel, woher sie es wussten. Aber ich denke, wenn wir, die wir Gottes Geist haben und Jesus nachfolgen, wir merken, ob unser Leben in Ordnung ist mit Jesus oder nicht, oder? Der Heilige Geist ermahnt uns und unser arbeitet an unserem Gewissen, an unserem Geist, an unserer Seele und zeigt, ja, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Und ich habe meine Lektionen gelernt, das kann ich euch sagen. Ich habe in den letzten Wochen einiges darüber erzählt. Die, die mich jahrelang kennen, die haben das auch miterlebt. Aber wir sollen uns erfreuen im Bethaus Gottes, das für alle Nationen ist. Und ich freue mich, wenn ich mit Menschen aus den Nationen zusammen bin. Ja? Auch wenn ich sie nicht verstehe. Auch wenn ich ihre Kultur nicht verstehe. Auch wenn sie mich teilweise nerven. Ja? Und die verschiedenen Kulturen, die sind schon interessant. Mein Pastor hat mir erzählt, der kommt aus Schweden. Mein zweiter Pastor war das. Der kam aus Schweden. Und in Schweden ist es so, hat er mir erzählt, dass beim Essen, beim Frühstück, kriegt nicht jeder ein Messer für die Butter. Sondern da wird eine Butter, ein Messer in die Butter reingesteckt. Und dann bleibt das da und von daher kriegt niemand am Tisch ein Messer, um sich die Butter zu schmieren. Sondern du nimmst die Butter, da ist das Messer drauf, dann schmierst du dir dein Brötchen, tust das Messer wieder in die Butter rein und gibst es weiter. Und er sagt, er kommt nach Österreich, ladet Leute zum Frühstück ein und dann kriegt er die Butter und das Messer ist weg. Und er hat keins. Also ein neues Messer holen, sein Brötchen schmieren, Messer rein, weitergeben. So. Beim nächsten Brötchen will er wieder die Butter. Die Butter kommt, das Messer ist weg. Dasselbe passiert mit dem Löffel im Zucker. Auch da gibt es nur einen für einen Kaffee. Ja, und so weiter. Also sagt, er musste das jetzt lernen, dass jeder am Tisch sein komplettes Besteck selber hat. Ja. Oder mit den Armeniern habe ich auch gelernt. Armenier essen das Fleisch essen mit den Fingern. Aber das Obst wird mit der Gabel gegessen. Was machen die? Versteht ihr? Aber Gott will, dass wir in seine Gegenwart kommen und dass wir dort mit den Geschwistern aus den Nationen zusammenkommen. Das will er machen. Und wenn das passiert, dann ist er bereit, unsere Opfer wohlgefällig anzunehmen. Einmal wurde Israel ermahnt von Gott. Er sagt, was sollen mir deine Opfer? Ich kann eure Opfer nicht mehr sehen und nicht mehr riechen. Nehmt sie weg von mir. Gottes Volk des alten Bundes. Ein anderes Mal sagt er, du hinweg das Geplärr deiner Lieder. Ich kann es nicht mehr hören, euren Lobgesang. Hört auf damit. Wir müssen bereit sein, Jesus zu begegnen und dann wird er unsere Opfer annehmen. Ja, Opfer der Danksagung, Opfer, indem wir unseren Leib hingehen, Opfer des Lobpreises. Und dann werden wir das merken, wow, das kommt an beim Herrn und der Herr gibt mir, er redet zu mir. Ansonsten bringen wir Opfer, mühen uns ab, ja, der Herr tut nichts, der Herr redet nicht mit mir. Alle anderen segnet er, nur mich nicht. Ja. Die Voraussetzung ist, dass ich bereit bin, am Berg Gottes Jesus zu begegnen. Und solange ich Jesus Christus diese persönliche Begegnung verweigere, läuft's nicht. Dann habe ich keine Freude in der Gemeinde, dann habe ich keine Freude im Bethaus des Herrn. Und mein Opfer, meine Opfer, die ich bringe für den Herrn und mich teilweise kasteie, kommen nicht bei Gott an. Und ich spüre das. Und dann fange ich an zu kritisieren, dann fange ich an zu richten, dann fange ich an zu motzen, dann fange ich an zu murren. Und dann kann es sein, dass ich zum Heuchler werde, weil in den Versammlungen der Heiligen tue ich sehr fromm, aber sobald ich bei der Gemeinde draußen bin, ja, bin ich wieder unzufrieden und murre. Und wer so etwas tut, das wissen wir von Israel, kommt nicht nach Kanaan. Und wir versagen nicht am Jordan, wir versagen am Berg Gottes, weil wir Gott die Begegnung verweigert haben. Also müssen wir unser Herz aufmachen und sagen, Herr, ich will dir begegnen. Amen.
Amen.
Wollen wir das? Halleluja. Ja, Halleluja. Halleluja. Lass uns das gleich mit dem Herrn sagen. Wollen wir das machen?
Ja.
Lass uns mal unser Herz jetzt aufmachen und dem Herrn sagen, Herr, ich will dir begegnen. Jeder für sich. Halleluja. Danke, Herr Jesus, dass wir hier sein dürfen. Herr, und wir wollen dir begegnen. Du hast uns zu deinem heiligen Berg gebracht. Herr, und wir wollen in deine Gegenwart kommen. Herr, wir wollen hinaufgehen. Wir wollen nicht wie Israel sein, sondern wir wollen in deine Gegenwart, Jesus, und wir wollen dir begegnen. Halleluja. Und wir wollen erleben, wie du uns erfreust in deinem Hause. Halleluja. Und wie du unsere Opfer annimmst. Herr, so segne ich meine Geschwister hier und ich lege uns das ganze Versammlung dir hin. Herr, du kennst unsere Herzen. Lass uns hinaufsteigen auf den Berg Gottes. Lass uns nicht angewiesen sein auf Vermittler wie einen Mose, sondern lass uns direkt und persönlich deine Gegenwart erleben, deine Stimme hören, deine Freude in unserem Herzen. Halleluja. Und deine Werke empfangen. Danke, Jesus. Herr, so sei mit uns, Herr, und schenk uns Gnade. Amen.
Amen.
Halleluja. Damit bin ich aber mit der Predigt noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Ich habe noch was gefunden. Wenn wir nach Gilgal gehen, da steht nämlich noch was. Josua 5. Also wie gesagt, Vers 9, okay, dann ist es Vers 8. Vers 7 eigentlich. Diese nun beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie unterwegs nicht beschnitten hatte. Und es geschah, als die ganze Nation vollständig beschnitten war, da blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Die Beschneidung war das Zeichen. Ja, das Zeichen Gottes im alten Bund, dass sie dazugehörten zum Volk Gottes. Ja. Und wenn wir jetzt in Römer Kapitel 2, Vers 9 gehen, dann lesen wir hier: Nee. Kapitel, was habe ich hier? Römer 2, 29. Jetzt habe ich's. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Hier werden zwei Beschneidungen gegenübergestellt. Eine fleischliche Beschneidung, und wer das getan hat in Israel, der bekam sein Lob von Menschen. Du gehörst zu uns, du gehörst zum Volk, du darfst in den Tempel gehen und so weiter. Der wurde gelobt. Wir haben eine geistliche Beschneidung. Es ist im Herz. Es ist im Herzen. Und die sieht man nicht. Und für die gibt es auch kein Lob von Menschen. Ja? Also hier werden wir jeder Illusion beraubt, wenn wir dem Herrn nachfolgen, dass wir gelobt werden. Das werden wir nicht. Nicht von Menschen. Sondern wir werden gelobt von Gott. Ja? Von Gott. Und diese Beschneidung des Herzens, ich habe überlegt, was ist das? Und ihr könnt euch sicherlich noch an die Predigt erinnern, heilig dem Herrn. Der hohe Priester hatte ein Schild auf seiner Stirn, heilig dem Herrn, in Gold, eine goldene Platte, wo das eingraviert war, heilig dem Herrn. Und ich bin draufgekommen, das Ganze von Ägypten nach Kanaan hat diese Überschrift, heilig dem Herrn. Es geht darum, Gott holt sich aus Ägypten, aus der Welt, aus der Sünde, aus der Finsternis, ein Volk heraus, um es nach Kanaan zu bringen, damit es ihm dient. Und dieses Volk ist sein Eigentum, sagt die Bibel. Es gehört ihm. Darum sagt der Paulus: Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Weil unser Leben gehört uns gar nicht mehr. Es gehört uns nicht. Es gehört dem Herrn. Und diese Beschneidung des Herzens ist heilig dem Herrn. Ja, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Aber jetzt haben wir ein Problem. Und das ist der Berg Gottes. Weil wenn ich nicht bereit bin, Jesus als Person zu begegnen, werde ich immer versuchen, ich muss heilig leben. Ich muss Gutes tun. Ich muss Werke tun, ich muss Dinge bringen, ich muss fasten, ich muss beten, ich muss Lobpreis machen. Und damit kommen wir nicht nach Kanaan, weil Kanaan ist geistlich. Das heißt, zuerst kommt der Berg Gottes, zuerst kommt meine Bereitschaft, ich will Jesus begegnen, ich alleine. Ich und der Herr, darum sagt auch Jesus, wenn du betest, sei alleine. Sondere dich ab, heilig heißt absondern. Suche den Herrn alleine, bete ihn an. Ja, lade ihn ein in dein Leben. Das musst du immer und immer wieder tun. Ja, und begegne allein dem Herrn. Und dann wirst du merken, dass dein Leben nicht mehr dir gehört. Du wirst beschnitten am Herzen. Und dann kommt Lobpreis, dann kommt Anbetung, dann entdeckst du die Werke Gottes für dein Leben. Dann kriegst du eine Botschaft, die du verkündigen kannst, einen Dienst und eine Berufung und eine Salbung, die über dich kommt. Ja? Und plötzlich wirst du merken, dass du kein Lob mehr von Menschen kriegst. Die Leute sind nicht mehr begeistert von dir. Weil du bist nicht mehr manipulierbar. Weil du holst dir deine Anweisungen direkt von Jesus. Du kriegst kein Lob mehr von Menschen, weil du sagst ihnen Dinge, die sie wahrscheinlich gar nicht hören wollen. Du kriegst kein Lob mehr von Menschen, weil niemand mehr sich zwischen dich und Gott stellen kann und sagen kann, hey, du pass mir auf, du machst hier was falsch, Gott sagt dir, du musst das anders machen. Du kannst sagen, hey Junge, langsam. Ich hole mir meine Anweisungen vom Berg Gottes. Ich gehe ins Gebetshaus. Ja, ich gehe zu meinem Herrn. Ich komme zu ihm selber. Und alles, was Propheten und Aposteln uns sagen und Geschwister uns sagen, kann entweder nur als Anstoß dienen, dass ich einen Gedankengang kriege vom Herrn, über den ich dann selber nachdenken muss, oder dass durch Apostel und Propheten oder andere Geschwister der Herr etwas bestätigt. Ja? Der Herr sagt zu Mose, weil Mose sagt, ich kann nicht nach Ägypten, es geht nicht, ja, ich kann nicht reden. Dann sagt der Herr, Aaron wird dir helfen. Aaron wird kommen und wird für dich das Sprachrohr sein beim Pharao. Und als Mose unterwegs war auf dem Weg nach Ägypten, kam Aaron zu ihm und sagte zu Mose, der Herr hat zu mir geredet. Ich soll dir helfen. Versteht ihr? Da war eine Berufung von Gott und eine Bestätigung durch einen Bruder. Beschneidung des Herzens. Wir gehören nicht mehr uns. Du kannst nicht mehr tun, was du willst. Ja? Daran merkst du wirklich, dass du zum Herrn gehörst. Dass Gott dich nicht mehr alles tun lässt, was du willst. Da gibt's eine auf die Pratschen. Ja? Gibt's eine auf die Finger. Sondern der Herr möchte durch dich wirken, dein Leben gehört nicht mehr dir. Und so egal, welche Entscheidung du in deinem Leben triffst, du musst immer zuerst mit dem Herrn drüber reden. Darf ich das überhaupt? Ja? Und dann habe ich einen Bibeltext in Jeremia 50 gefunden. Also der war so interessant. Ich habe geguckt, als ich den gesehen habe. Jeremia Kapitel 50. Da spricht Gott über die Hirten. Das ist Jeremia 50, Vers 6. Und hier sagt Gott, mein Volk war eine verloren gehende Schafherde. Ihre Hirten leiteten sie irre auf verführerische Berge. Sie gingen von Berg zu Hügel, vergaßen ihre Lagerstätte. Vergaßen ihren Lagerplatz, vergaßen ihre Ruhestätte. Und das ist das, was ich bei vielen, vielen Christen sehe. Sie werden von den Hirten, ja, und damit meine ich nicht nur die Pastoren oder die Ältesten. Der Begriff Hirte ist viel weiter. Sie werden von den Hirten auf die Hügel geführt, auf die Berge geführt. Da werden sie verführt, ja. Immer das Neueste, immer den neuesten Überblick. Wow, hast du das schon gesehen? Toll hier. Und sie vergessen ihren Rastplatz, ihre Lagerstätte. Ja, da wo sie zur Ruhe kommen sollen. Das vergessen sie. Psalm 23. Der Herr leitet mich zum stillen Wasser, auf die grüne Aue. Ja? Ja? Da darf ich mich lagern. Aber was passiert? Die Herde wird immer wieder gehetzt. Du musst noch auf den Hügel, du musst noch auf den Berg, du brauchst noch die Offenbarung, du brauchst noch den Überblick, noch die Vision, noch den Dienst. Und ständig werden wir gehetzt. Immer das Neueste. Und wir kommen nicht zur Ruhe. Wir kommen nicht zur Ruhe. Ja? Wenn wir auf einen Berg steigen wollen, wenn wir etwas erleben wollen, wenn wir Visionen haben wollen und das Neueste wissen wollen, was läuft, dann gibt es einen Berg, auf den wir steigen sollen, und das ist der Berg des Herrn. Darauf sollen wir gehen, in die Gegenwart Gottes, zu Jesus. Und dort werden uns die Dinge gezeigt. Und wenn wir von da wieder runterkommen, dann sollen wir wieder zu unserer Ruhe kommen, zu unserem Lagerplatz, zum stillen Wasser, auf die grüne Aue. Ja, wo Gott mir einen Tisch deckt im Angesicht meiner Feinde, weil die sind da. Die Dämonen, die unreinen Geister, die Mächte und Kräfte, die gegen uns sind, die sind da. Gott deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Amen. Und wenn es durchs Tal des Todes geht, der Herr ist bei mir. Halleluja. Aber wir dürfen unsere Lagerstätte nicht vergessen. Wir müssen noch Gilgal. Da ist unser Rastplatz. Nicht in der Wüste, nicht in Ägypten, nicht in Elim oder in Mara. Ja, wir müssen ins verheißene Land, ja, damit wir zur Ruhe kommen. Und von dort aus, von Gilgal aus, tun wir unseren Dienst. Von der Ruhe Gottes aus tun wir unseren Dienst in der Wüste und sagen den Geschwistern, hey, komm in die Ruhe Gottes, komm raus aus dem Stress, in dem du bist. Du rennst immer im Kreis. Ja, ändert sich ja nichts. Du warst schon auf 25 Konferenzen und bei 30 Propheten. Und es hat sich nichts geändert. Komm mal zur Ruhe, begegne mal dem Herrn. Der Berg Gottes steht in der Wüste. Da will der Herr dir begegnen. Und danach gehst du nach Kanaan. Ja, und da kommst du nur im Glauben hinein. Im Glauben, dass der Herr auf dich wartet. Im Glauben, dass er dich angenommen hat. Im Glauben, dass die Sklaverei und die Gebundenheit vorbei ist. Im Glauben, dass er dich belohnen will. Und zwar hier schon. Ja? Der Herr will mit dir sein. Aber er will dir auch begegnen. Und er will dich zu seiner Ruhe bringen. Ja? Das ist Gilgal. Ja? Und wir haben unseren Lagerplatz leider vergessen. Wir müssen uns wieder neu auf den Weg machen. Und das Erste ist, wir müssen in die Gegenwart von Jesus. Ja, wir müssen in die Gegenwart von Jesus. Halleluja. Ja, der Herr will uns begegnen. Und ich denke, da wollen wir auch noch eine Gebetszeit uns nehmen. Ja, und dem Herrn sagen, dass wir diese Beschneidung des Herzens wirklich wollen. Amen. Wir wollen heilig dem Herrn sein, abgesondert aus dieser Welt. Amen. Wir wollen, dass der Herr in uns lebt und nicht wir unser eigenes Leben leben. Amen. Ja. Und wir wollen den Lagerplatz finden. Und jeder von uns muss ihn alleine finden. Ja. Jeder von uns muss ihn alleine finden. Und dann entdecken wir die Werke, die wir tun sollen. Dann entdecken wir den Dienst, die Berufung. Und dann geschehen die Dinge in einer Autorität und in einer Ruhe und in einer Kühnheit des Glaubens, die wir vorher nie gekannt haben. Ja? Und so lasst uns das dem Herrn noch sagen. Halleluja. Jeder für sich. Ich mache hier den Vorbeter, sage ich mal. Aber formulier das auch mit deinen eigenen Worten, in deinem eigenen Herzen. Sag es ihm. Halleluja. Herr, ich danke dir für dieses Wort, für Gilgal. Ja, und wir wollen wirklich diese Beschneidung des Herzens erleben. Heilig dem Herrn soll da drinnen stehen. Dass wir nicht mehr uns selber gehören, sondern dass wir dir gehören und dass jeder merkt. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, sondern wir gehören zu dir. Herr, wir wollen diese Beschneidung des Herzens. Wir wollen hinaufgehen auf deinen heiligen Berg und wir wollen uns erfreuen an Bethaus. Halleluja. Und diese Beschneidung erleben. Und dann, wenn wir hier wieder runterkommen, dann dann wollen wir zu unserem Lagerplatz gehen, dann wollen wir zu Gilgal gehen. Halleluja. Herr, schenk uns Gnade. Schenk uns Gnade. Sei mit uns, Herr. Halleluja. Beschneide unsere Herzen. Gib uns Kühnheit. Begegne uns jedem Einzelnen, Herr. Nimm uns bei der Hand. Halleluja. Führ uns auf den Berg und sende uns nach Kanaan. Halleluja. Dass wir Gilgal erleben. Den Ruheplatz für unsere Seele. Halleluja. Dass wir das erleben, Herr, dass wir herausgenommen sind aus der Welt. Halleluja. Und wir Gemeinschaft mit dir haben. Dass du uns ganz nahe bist, Herr, dass wir deine Gegenwart erleben, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, dass wir deine Stimme hören, dass wir rufen und du antwortest. Halleluja. Und dass du uns gebrauchst in Autorität und Vollmacht, um dein Wort zu verkündigen, Menschen in die Freiheit zu führen, anderen den Weg aus Ägypten rauszuzeigen, wie sie nach Kanaan kommen können, um ebenfalls an diesen Ruheplatz zu kommen, den du für uns geschaffen hast. Herr, so preise ich dich, du bist so gut. Und ich segne meine Geschwister, die hier sind. Ich segne auch all diejenigen, Herr, die diese Botschaft im Internet hören und all die Predigten vorher, die damit zu tun haben. Herr, dass die Herzen bewegt werden. Halleluja. Und dass du etwas in unserem Leben tust, weil du bist der Herr und dir allein gebührt alle Ehre. Amen.